Deutschlandradio Kultur. Weltzeit.
Das Bundeskabinett hat sich heute mit dem Afghanistan-Konzept beschäftigt. Es sieht vor, das Bundeswehrmandat zu verlängern. Der Bundestag muss darüber Mitte Oktober entscheiden. Was ist bisher militärisch und zivil in Afghanistan passiert? Darum geht es bis 6:30. Am Mikrofon ist Axel Flemming. Guten Abend. Die Bundesregierung will stärker als früher auf den zivilen Wiederaufbau achten und die Afghanen sollen selbst mehr tun, um ihr Land zu entwickeln. Obwohl sich die Sicherheit für Ausländer in Afghanistan immer weiter verschärft, sind nach wie vor viele Entwicklungshelfer dort. Im Nordosten des Landes, in dem die Bundeswehr das ISAF-Kommando hat, können sie noch relativ unbehelligt arbeiten. Anders als in Deutschland wahrgenommen, denken sie dort nicht ständig an die Sicherheitslage, sondern an die mühevolle Wiederaufbauarbeit, die Afghanen und Entwicklungshelfer schon jetzt gemeinsam leisten. Wiederaufbau in kleinen Schritten. Edda Schlager über die deutsche Entwicklungshilfe in Afghanistan.
Eine Straße in der Provinz Tachar im Nordosten Afghanistans. Bauarbeiter laufen mit Schaufeln und Schubkarren hin und her, ein Kompressor lärmt. Rücken an Rücken sitzen zwei Männer auf dem Boden. Der eine hat die Beine gegen einen meterhohen Kalksteinbrocken gestemmt und drückt mit aller Kraft dagegen, der andere stützt seinen Kollegen. Der Kalksteinbrocken bewegt sich nicht. Ein paar Männer helfen mit Stangen nach. Und dann endlich der Brocken ruckt. Einer macht sich mit einem Hammer daran, den Felsen zu zerhauen, bis auf Schottergröße. Die Männer schwitzen, sind mit weißem Staub bedeckt. 35 Grad im Schatten und alles Handarbeit. Straßenbau auf Afghanisch. Abdullah Aji Said, 60 Jahre, mit langem weißen Bart und einer flachen Filzmütze auf dem Kopf, steht daneben und sieht zufrieden aus. Aji Said ist der Bauleiter des 15-köpfigen Trupps. Bisher war diese Straße die einzige Verbindung zwischen der Distrikthauptstadt Vorsatz und 25 Gemeinden auf dem Südufer des Vorsatz-Flusses, nichts weiter als ein breiter Eselspfad, der sich hoch in die Berge windet. Für Autos kaum passierbar. Und jedes Jahr wurde sie aufs Neue durch Steinschläge und Schlammlawinen zerstört. Das soll sich jetzt ändern. Dank des deutschen Wiederaufbauprogramms in Afghanistan wird sie verbreitert und befestigt. In den drei nordöstlichen Provinzen, in Kunduz, Badakhshan und hier in Tachar, sind die Deutschen besonders präsent. Hier hat die Bundeswehr das ISAF-Kommando. Deshalb ist ein Großteil der deutschen Entwicklungshelfer hier im Einsatz. So wie das Team der entwicklungsorientierten Nothilfe der GTZ, der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Daniel Passon ist Projektleiter.
Der Distrikt ist ausgewählt worden nach Armutskriterien, ethischen Kriterien. Was wir machen in diesem Distrikt ist, wir fahren einen Backbone-Ansatz. Und das heißt, wir fördern ein Projekt, wo die Leute, möglichst viele Gemeinden, daran partizipieren. Dadurch wird ein Vertrauensverhältnis geschafft. Die werden quasi an so eine Art Entwicklungsansatz herangeführt. Ja.
Vorsatz ist der südlichste Distrikt der Provinz Tachar, eine sogenannte Remote Area, weit abgelegen von Kunduz und Faisabad, den beiden größten Städten im nordöstlichen Afghanistan, und weitaus rückständiger. Weder die Russen noch die Taliban sind jemals in dieses Tal am Nordrand des Hindukusch vorgedrungen. Hier lag eines der Rückzugsgebiete der Mudschahedin zu Zeiten des russisch-afghanischen Krieges. Ahmed Shah Massoud, der letzte Mudschahedin-Führer, der bei einem Attentat im Jahr 2001 ums Leben kam, wird hier als Volksheld verehrt. Er habe den Mohnanbau verboten, erzählt Bauleiter Aji Said, und stattdessen Straßen und Schulen gebaut.
Ich war unter Ahmed Shah Massoud nur ein kleiner Kommandeur. Als wir hier Probleme mit den schlechten Wegen zwischen den Dörfern hatten, hat mich Ahmed Shah Massoud vom Dschihad freigestellt und mir gesagt, du bist jetzt für den Straßenbau zuständig, damit die Mudschahedin ihre Waffen und anderes Material hierher schaffen konnten. Wir haben auch andere Straßen in die Nachbarprovinzen gebaut, nach Badakhshan im Norden oder ins Panjshir-Tal.
Aus Aji Sahids Mund hörte sich an, als setze die GTZ heute nur fort, was Ahmed Shah Massoud begonnen hat. Die Entwicklung einer Region, in der die Menschen noch vor wenigen Jahren wie im Mittelalter lebten. Für die Deutschen ist das manchmal befremdlich. Doch Haji Said, der Gotteskrieger im Ruhestand, ist ein offener, zuverlässiger Mann, einer der Dorfältesten und respektiert. Auf sein Einverständnis, ob die Straße in Worsatsch ausgebaut werden soll, war auch die GTZ angewiesen. Eberhard Halbach, Chef des GTZ-Teams in Nordostafghanistan.
Es gibt in islamischen Ländern ein eigenstrukturiertes Führungspersonal und eine Struktur, die sicherstellt, dass bei einer Rechtsstaatlichkeit, die viel zu weit entfernt ist, eigene Rechtsstrukturen in den Dörfern funktionieren. Wenn wir in ein Dorf gehen, mit dem Dorf zusammenarbeiten wollen, wenden wir uns zunächst an die Führungspersönlichkeiten und versuchen, die von unseren Zielsetzungen und unseren Entwicklungsideen zu überzeugen.
Die Entwicklungsidee der GTZ in dieser Region ist, die verschiedenen Lebensbereiche aufeinander abgestimmt zu fördern. Schulen, Straßen, Krankenhäuser, Gemeindeverwaltung, alles muss möglichst gleichzeitig und vor allem nachhaltig aufgebaut werden. Denn eines Tages sollen die Afghanen nicht mehr auf die Hilfe von außen angewiesen sein und die Verantwortung für ihre Dörfer selbst übernehmen. Auch bei Haji Said, dem Bauleiter und Ex-Mudschahedin, ist diese Einsicht längst angekommen.
Als Ahmed Shah Massoud umgebracht wurde, waren die Leute sehr aufgebracht und haben selbst gegen die Taliban weitergekämpft. Als dann die Amerikaner kamen, um gegen die Taliban zu kämpfen und eine neue Regierung in Kabul eingesetzt wurde, waren wir sehr glücklich. Alles, was wir wollen, ist, unser Land selbst wieder aufzubauen.
Der Wiederaufbau Afghanistans. Das ist der eigentliche Grund, weshalb auch Deutschland im Land am Hindukusch noch immer präsent ist. Und in Worsatsch, weit weg von Taliban, Selbstmordanschlägen oder der vom US-Militär geführten Operation Enduring Freedom, geht der Wiederaufbau voran. Sehr langsam und in kleinen Schritten. Auch im Dorf Mochovbola wird gebaut. Nur einen Kilometer oberhalb der Baustelle von Haji Said, direkt neben einem sprudelnden Bergbach, entsteht eine neue Schule. Noch steht nur das Fundament. Doch wenn alles klappt, beginnt der Unterricht im neuen Schuljahr. Mochovbola hat zwar bereits eine Schule, aber die sei für die 400 Kinder viel zu klein, erklärt Atikullah Molavi. Der 31-Jährige ist Chef auf der Baustelle und weiß auch über die alte Schule Bescheid. Er ist der Direktor.
Einen Bauleiter können wir nicht bezahlen, so habe ich das übernommen. Ich bekomme kein Geld, deshalb unterrichte ich morgens in der alten Schule, kläre mit den anderen Lehrern den Tagesablauf. Danach komme ich auf die Baustelle.
$16.000 wird die neue Schule kosten. Wie der Straßenbau nebenan wird auch sie von der GTZ finanziert. Die Ingenieure der GTZ schauen regelmäßig vorbei, um die ungelernten Bauarbeiter anzuleiten. Den Antrag auf den Schulneubau hatte der Ältestenrat von Mochovbola, die sogenannte Shura, selbst gestellt. Ein Gremium aus Distriktverwaltung und GTZ hatte daraufhin über die Vergabe der Mittel entschieden. Dass die Dorfbewohner sowohl die Planung als auch die Umsetzung von Projekten selbst übernehmen, sei einer der wichtigsten Punkte der Entwicklungsarbeit. Und Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, sagt Daniel Passant. Mehr als 250 Einzelprojekte hat die GTZ in den vergangenen 3 Jahren auf diese Weise in den 3 Nordprovinzen Afghanistans umgesetzt.
Der wichtige Aspekt für uns ist neben der eigentlichen Aktivität, dass die Menschen dieses Verfahren kennenlernen, transparenter Antrag, transparente Vergabe, selbstständige Umsetzung mit technischer Beratung natürlich. Also damit ergeben sich da transparente Entscheidungsprozesse, was eben auch für die Afghanen dann klar wird, wer hat da was bekommen. Man kann eben nachfragen, warum haben die das bekommen. Also müssen da die entsprechenden Menschen Rede und Antwort stehen.
Dass Schulen für Mädchen und Jungen dringend notwendig sind, ist für die Bewohner von Worsatsch keine Frage. Bis vor 7 Jahren hatte es hier gar keine Schule gegeben, erzählt Direktor Molavi. Schule, das heißt Perspektive, zumindest für die Kinder. Doch Molavi befürchtet, dass die Männer aus dem Dorf, die jetzt auf dem Bau beschäftigt sind, bald wieder arbeitslos sein werden.
Ich denke, unseren Kindern wird es besser gehen. Aber zurzeit sind die Leute hier noch arbeitslos. Sie haben ein niedriges Einkommen, weil sie keine Ausbildung haben. Viele sitzen zu Hause und wissen nicht, was sie machen sollen. Ja, wir bauen eine Schule. Aber sie ist bald fertig, so wie die neue Straße auch. Dann werden die Leute wieder arbeitslos sein. die Nichtregierungsorganisationen oder die afghanische Regierung sollten Langzeitprogramme anbieten, um den Menschen hier auch langfristig Arbeitsplätze zu schaffen.
Ein paar Kilometer von Mohovbala entfernt, im Dorf Mulla Nazmi, lernen die Kinder schon in einer neuen Schule. Die wurde vor 2 Jahren von der GTZ und der Aga Khan Foundation gebaut. Heute unterrichtet Lehrer Mohammed Ali Mathematik in einer 5. Klasse. Die Kinder sind 12 und 13 Jahre alt. 9 Mädchen und 10 Jungen sitzen in einem hellen Klassenraum. Links die Mädchen mit ihren bunten Kopftüchern, rechts die Jungs. Die Klasse übt Dezimalzahlen. Was bedeuten Zehner, Hunderter oder Tausender Stellen? Der Lehrer erklärt an der Tafel, die Kinder wiederholen. Weil Donnerstag ist, ein Tag vor dem islamischen Wochenende, das am Freitag beginnt, ist nur die Hälfte der Klasse da. Die anderen Kinder helfen den Eltern bei der Feldarbeit, beim Wasserholen oder Viehhüten, hatte Lehrer Ali vorher erklärt. Hausaufgaben werden trotzdem kontrolliert. Wer sie vergessen hat, muss mit einem Rüffel rechnen. Auch hier in der Schule in Mulla Nazmi gibt es fast nur Lehrer. Eine einzige Frau hätten sie an der Schule, berichtet der Direktor. Dagegen ein 50 Lehrer. Ich würde gerne mehr Lehrerinnen einstellen, sagt er. Denn Frauen können besser unterrichten. Aber es gibt keine Lehrerinnen. Bei uns in der Region sind schon die Männer kaum ausgebildet. Wie sollen es da die Frauen sein? Sein Amtskollege aus dem Dorf Mohovbala sieht das Problem genauso. Gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer seien Mangelware. Wir hatten hier gar keine Lehrer, weil es lange keine Schule gab, erzählt Direktor Molavi. Niemand, der studiert hat, wolle hierher kommen. Lehrer verdienen in Vorsat 3.000 Afghani pro Monat. Das sind etwa 50 Euro. Davon kann man keine Familie ernähren. Einer, der nach dem Studium doch nach Vorsat zurückgekommen ist, ist Adil Said. Der 32-Jährige ist Tierarzt und leitet die Tierklinik in der Distrikthauptstadt. An diesem Morgen, Punkt 9, steht er auf dem Hof der Tierklinik. Direkt daneben rauscht der Vorsat-Fluss. Der erste Patient, den Said behandeln soll, wartet schon mit seinem Besitzer. Eine winzige Kuh mit struppigem Fell, die sich ohne Widerstand an einem Gatter festbinden lässt. Said untersucht die Kuh, hört sie mit einem Stethoskop ab, misst die Temperatur, zupft ein paar Büschel Fell aus. Schließlich seine Diagnose, die Kuh hat Hautparasiten. Der Tierarzt verordnet eine Fellreinigung mit heißem Wasser, die sich den ganzen Vormittag hinziehen wird, und Medizin zum Einreiben. Warum hat der Tierarzt so viel in sein Studium in Kabul investiert, um dann nach Vorsat zurückzukehren? Said, eine Nike-Strickmütze auf dem Kopf, die so gar nicht hierher passen will, antwortet lächelnd.
Ich habe über die Gesundheit der Leute hier nachgedacht. Weil mir klar war, dass auch vom Zustand der Haustiere das Leben der Menschen abhängt, bin ich Tierarzt geworden. Und weil ich etwas für die Gesellschaft tun wollte. Als Tierarzt kann man das sehr gut, gerade hier. Zurückgekommen bin ich letztlich aber, weil meine Eltern das wollten.
Said erzählt, wie erst vor wenigen Monaten in Vorsat mehr als 120 Menschen an Brucellose gestorben sind. Die Krankheit wird bei mangelnder Hygiene durch Rinder, Schafe, Ziegen und deren Milch übertragen. Nach der Brucellose-Epidemie habe Said Männer aus den Dorfräten und Frauen mobilisiert und ihnen die Grundregeln der Hygiene im Umgang mit Haustieren erklärt. Sie seien dann in die Dörfer gegangen und hätten die Informationen weitergegeben. Dass Said in die Aufklärungskampagne Frauen einbezogen hat, war für ihn, den Akademiker, selbstverständlich. Doch nach wie vor existieren in Afghanistan Parallelgesellschaften von Männern und Frauen.
Wir müssen sehen und beachten, dass die Frau in dieser islamischen Gesellschaft in der Familienhierarchie eine ganz spezifische Stellung hat. Sie ist nicht so ohne Macht wie das vielleicht nach außen hin aussieht. Nach innen hin ist die Unterdrückung nicht vorhanden. Und ich glaube, dass immer wieder auch dann, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, Frauen bereit sind, dieses zu tun und dann auch rauszukommen aus ihrer Familiensituation, aus ihrer Unterdrücktsein und Verantwortung in der Dorfentwicklung mit zu übernehmen.
In einem Nachbarort von Vorsatz, ein paar Kilometer das Tal hinab, in Fakar, hat die GTZ deshalb ein Projekt nur für Frauen initiiert. Im Garten von Mulbegin, einer 50-jährigen Witwe, stehen 4 Bienenkästen. Mulbegin hat sich eine Imkerhaube aufgesetzt und stellt sich furchtlos vor den Kästen in Pose. Sie ist eine von 30 Frauen in Fakar und Vorsatz, denen von der GTZ kostenlos Bienenvölker zur Verfügung gestellt wurden. Durch mehrere Workshops im Abstand von einigen Wochen lernen die Frauen übers Jahr Honig herzustellen. In diesem Sommer werden sie erstmals selbst ernten. Das Geld aus dem Verkauf dürfen sie behalten und erlangen so ein eigenes Einkommen. Bei der Umsetzung des Projekts hat die Frauenschura von Fakar entscheidend geholfen. Das Pendant zum traditionell nur aus Männern bestehenden Ältestenrat. In vielen Dörfern Afghanistans haben sich in den letzten Jahren Frauenräte zusammengeschlossen, die sich speziell um die Belange von Frauen kümmern. In Fakar wird die Frauenschura von Amina Fahoy geleitet.
Der gesamte Frauenrat unseres Dorfes hat die Entscheidung getroffen, welche Frauen an dem Bienenprojekt teilnehmen dürfen. Wir haben die ärmsten Frauen ausgewählt und sie haben zu Beginn des Jahres die Bienen bekommen und mit der Arbeit begonnen.
Eberhard Halbach von der GTZ ist überzeugt, dass Projekte speziell für Frauen Einfluss auf die gesamte Entwicklung in den Dörfern haben.
Von unserer Seite werden die ganz bewusst gefördert, weil dass die einzige Möglichkeit ist, für Frauen zusätzlich außerhalb der Autorität und des Einkommens des Mannes eigene Gelder zu verdienen, mit denen dann wieder eigene Kräfte erzeugt werden können, die zum Entwicklungsprozess insgesamt einen Beitrag leisten.
Auch die afghanischen Behörden sind von dem Konzept der deutschen Entwicklungshelfer angetan. Breit gefächert, aber räumlich konzentriert, zahlreiche kleine Projekte zu ermöglichen, bei deren Umsetzung die Dorfbewohner entscheidend mitwirken, das hält auch Ingenieur Tachir für richtig. Der Bauingenieur arbeitet bei der Provinzregierung von Tachar. Er ist der Direktor der Abteilung für ländlichen Wiederaufbau und Entwicklung.
Was ich für wichtig halte, die Leute tun selbst die Arbeit, wenn ein Projekt umgesetzt wird. Zwar mit der Hilfe der GTZ und mit unserer Abteilung, aber sie arbeiten für sich selbst und sehen, das gehört uns. Das ist ganz wichtig für den Erhalt von Trinkwasseranlagen, Schulen oder Hochwasserschutzdämmen. Die Dorfbewohner fühlen sich selbst verantwortlich für das, was sie erarbeitet haben.
Dass Eigenverantwortung in Afghanistan nicht selbstverständlich ist, haben auch die deutschen Entwicklungshelfer erkannt. Nach 30 Jahren Krieg könne man den Afghanen aber nicht zum Vorwurf machen, Zukunftsplanung in gewisser Weise verlernt zu haben. Eine mögliche Erfolgsbilanz fällt deshalb bescheiden aus.
Also für uns sind Erfolge diejenigen Dinge, die die Dörfler veranlassen, über ihre bestehenden Maßnahmen hinaus weiterzudenken, weiterzuarbeiten an ihrer eigenen Dorfentwicklung, an der Entwicklung eines Tals, bei dem alle abhängig sind von der Straße, von den Brücken, von dem Fluss, der in dem Tal fließt, mit dem man eben leben muss. Und da wäre für uns der Erfolg, wenn die Gemeinden lernen, eben sich zu größeren Gruppen von Dörfern zusammenzuschließen, um sicherzustellen, dass das Stück Straße, das durch ihre Dorfgemeinschaft und Region durchgeht, auch im nächsten Jahr, wenn Felsbrocken runtergefallen sind, wieder sauber gemacht wird, dass die Straße befahrbar ist.
Letztlich hängt auch in Afghanistan der Fortschritt von einzelnen Menschen ab. Solchen wie Amina Fahoy, der Schura-Vorsitzenden aus Fakar. Sie hat sich ein neues Projekt vorgenommen, ganz unabhängig von ausländischen Entwicklungshelfern. Fahoy will nichts weiter als eine kleine Revolution, zumindest in Fakar.
Die jungen Leute heiraten kaum noch, weil sich das Brautgeld niemand leisten kann.
In Afghanistan muss der Bräutigam den Eltern seiner Braut eine Ablösesumme zahlen. Bis zu $6,000 sind das in Fakar. So viel verdient hier niemand, sagt Fahoy. Die Frauenschura hat deshalb beschlossen, den Brautpreis zu senken. Maximal $1,000 sollen es künftig sein. Natürlich gibt es Widerstand im Dorf. Einer jedoch ist von der Notwendigkeit des Umbruchs schon überzeugt. Der Mullah der größten Moschee in Fakkar. Er kennt die jungen Männer und weiß, viele wollen heiraten und können nicht. Aus Geldmangel. Er wolle den niedrigeren Brautpreis offiziell bei der Provinzverwaltung bestätigen lassen, sagt der Mullah. Mit einem Stempel wäre der Beschluss amtlich und im Dorf anerkannt. Ein Schritt der Emanzipation in Afghanistan.
Wiederaufbau in kleinen Schritten. Das war eine Weltzeit von Edda Schlager über die deutsche Entwicklungshilfe in Afghanistan.